Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Jens.
Ja, guten Morgen, Axel. Moin, moin, grüß Gott in unsere Podcast-Runde. Heute haben wir mal wieder eine Podcast-Episode, wo es um die Fragen der Zuhörer geht, glaube ich. Bin ich richtig?
Ja, da bist du vollkommen richtig, Jens. Und wir haben lange nichts mehr gemacht. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Unsere letzte Frage- und Antwortfolge war die Folge 74. Und von daher, wir sind jetzt bei 113 und von daher, denke ich mal, wurde es auch wieder Zeit, dass wir mal eine Frage- und Antwortrunde machen. Vor allen Dingen, weil wir ganz, ganz viele positive Rückmeldungen bekommen haben, auch kritische Rückmeldungen und auch viele Fragen. Und darauf müssen wir eingehen. Aber fangen wir erstmal mit dem Dank an euch da draußen an. Echt total super. Wir haben uns wirklich super gefreut. Ich habe die ganzen Sachen mal ein bisschen rausgeholt, Jens. Und ein Punkt, den ich direkt am Anfang bringen möchte hier. Ich liebe euren Podcast, habe noch keine Folge versäumt. Heute fand ich es besonders interessant. Herzlichen Dank. Heute, das war unsere Folge zu den essbaren Wildpflanzen. Also scheint gut angekommen zu sein. Dann nochmal ein kleiner Lob hier. Essentielle Infos für jeden Verbraucher. Danke für die erfrischende Art und der Aufbereitung eures komplexen Wissens. Euren Podcast halte ich für essentiell, um als aufgeklärter Verbraucher aktuell durchs Leben zu gehen. Hin zu Selbstverantwortung, raus aus der Opferrolle. Ihr helft genau hier. Also super. Vielen Dank an euch da draußen. Das macht uns Spaß, das zu hören und zu lesen und gibt uns natürlich auch totale Motivation, genau da weiterzumachen, euch jede Woche wieder mit neuen Informationen zu versorgen.
Ja, und das ist ja, Axel, auch unsere Mission. Wir wollen ja zum Selberdenken anregen. Wir wollen ja nicht zum konsumierenden Denken oder zum betreuten Denken, hat mal ein Kollege gesagt, animieren, sondern wir wollen ja motivieren zum Selbstdenken. Wir haben immer auch mal wieder den ein oder anderen Gast dabei, der ja sehr, sehr bibelfest ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man aber auch dazu andere Haltungen und andere Meinungen haben. Und das ist für uns nicht immer so ganz einfach, weil wir natürlich jetzt auch nicht auf jedem Fachgebiet der absolute Experte sind. Und das haben wir zum Beispiel bei dem Thema Klima gehabt oder auch als wir mal mit einem Politiker gesprochen haben. Das ist natürlich für uns jetzt auch nicht Alltag, ne? Also wir sind jetzt kein Heute-Show-Moderator, der ständig irgendwelche Politiker befragt und daraus irgendwie eine Komik macht, sondern für uns ist das ja eher die Ausnahme, muss man klar sagen. Und wenn wir uns jetzt mal mit Themen befassen, die jetzt so abseits unserer Pathways sind, wo wir uns auskennen, ja, im Bereich Gesundheit kennen wir uns aus. Aber wenn es dann eben in andere Fachgebiete geht, zum Beispiel eben, wir hatten diese Klima-Episode, da muss man natürlich auch dann klar sagen, weder du noch ich, wir sind keine Klimaexperten. Wir haben so ein bisschen Biologiewissen von der Schule und klar kann man sich auch natürlich einlesen und sich querlesen. Aber was mir immer fehlt, und das fehlt mir, ob ich jetzt Mainstream-Medien schaue oder wie auch immer, dass dieses uralte Prinzip des Journalismus, und ich habe ja mal eine Weile Journalismus gemacht, Fachjournalismus im Sport, Tageszeitung, aber ich habe auch 3 Jahre ein Fachmagazin mitgestaltet in meiner Sportart. Und ich habe damals gelernt, dass man verschiedene Meinungen in einer Sendung repräsentiert, was wir natürlich nicht immer machen können, weil wir können jetzt nicht 3 Leute einladen, das kriegst du einfach organisatorisch nicht hin. Aber wir können natürlich auch wieder andere Episoden haben, wo wir zu dem gleichen Thema wieder andere Gäste haben, die eine ganz andere Meinung dann entsprechend vertreten. Also das werden wir dann auch zum Klimathema nochmal machen. Aber nochmal vielleicht dazu. Eigentlich ist die Aufgabe schon von Journalisten, keine vorgeprägten Meinungen zu transportieren, sondern sich 2 verschiedene Stühle zu oder 2 verschiedene Meinungen, Haltungen einzuladen, die diskutieren zu lassen, das zu kommentieren und zu moderieren. Und dann soll der Zuschauer sich am Ende des Tages seine eigenen Schlüsse daraus ziehen, seine eigenen vielleicht auch Konsequenzen. Und das, Axel, das geht mir, ich weiß nicht, vielleicht war es schon immer so, aber eigentlich findet es kaum noch statt. Ja, wir haben beim Klima eine Meinung, wir haben beim Thema Impfen eine Meinung, da müssen sich alle anschließen. Und wenn du dich nicht anschließt, dann bekommst du hier ein Etikett. Dann bist du Klimaleugner, du bist Corona-Leugner, du bist Impfverweigerer oder was auch immer alles da gegeben hat. Ja, das war ja wirklich von übelster Sorte. Ich will das hier nochmal so klar sagen. Und das muss man auch sagen, Axel, bei vollständiger Ahnungslosigkeit. Ja, es sind gerade neue, interessante Berichte aus Japan gekommen, die die Konsequenzen dieses, wie soll man sagen, dieses Injektionsprogramms jetzt mal relativ genau beleuchtet haben. Und da werden wir sicherlich in den nächsten Episoden auch nochmal drüber sprechen. Es gibt aktuell noch nicht die veröffentlichte Studie dazu, da warten wir gerade drauf. Aber das wäre natürlich ein absoluter Game Changer und wir müssen dann als erstes logischerweise darüber berichten, weil das stellt alles in den Schatten, was wir bisher darüber gehört haben. Und es gibt ja auch so gut wie keine Aufbereitung von der Corona-Pandemie. Wir wollen ja auch nicht dazulernen. Wir geben alles in die Hände der WHO. Das ist vielleicht jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Satz, denn die WHO hat ja seine Gesundheitsvorschriften verabschiedet. Still und heimlich hat kaum jemand mitbekommen. Und diese Gesundheitsvorschriften werden jetzt übersetzt, auch wenn unsere Politiker das anders ausdrücken, aber werden jetzt übersetzt in ein Gesetz. Und dieses Gesetz wird im September im Bundestag oder soll im September im Bundestag verabschiedet werden. Schön nach der Sommerpause, ja, da wo wir alle erholt und uns so langsam wieder aufwärmen in den Herbst und das alle gar nicht so richtig mitbekommen. Auch darüber werden wir berichten müssen. Denn das ist ein wichtiges Thema, weil wir jetzt praktisch hier eine Verbindung kriegen zwischen Gesundheitsvorschriften einer Weltgesundheitsorganisation, die 80% fremdfinanziert ist, und unserer Gesetzeslage, wo dann unsere Politiker sagen, naja, wenn die WHO jetzt eine Grippepandemie ausruft, dann rollen wir das jetzt alles aus, was wir gesetzlich niedergeschrieben haben. Und deshalb mein Appell hier heute Morgen. Schreibt bitte eure Vertreter im Bundestag an, denn sie sind ja nichts anderes als eure Vertreter. Wir sind das Volk, wir sind die Wähler, wir schicken sozusagen unsere Leute nach Berlin und die vertreten dann hoffentlich unsere Meinung. Und wir haben das ja auch in unserer Podcast-Serie, in unserer Podcast-Episode gesehen, als wir mit einem Politiker gesprochen haben, dass Politiker ja auf vielen Ebenen Informationen kriegen und natürlich auch nicht der Experte sein können. Also das sind keine Immunologen, das sind keine Virologen, die bekommen die Informationen irgendwo her. Wir wissen ja heute, dass das Robert-Koch-Institut hier eine sehr, sehr unrühmliche Rolle gespielt hat in der Corona-Pandemie. Auch das müssen wir nochmal episodisch aufarbeiten. Da gibt es ein sehr schönes neues Buch dazu. Aber bevor ich mich jetzt hier ein bisschen in Rage rede, würde
Ich
ich
wollte
sagen, kommen wir zu den
gerade
Fragen.
sagen, Jens, jetzt muss ich halt mal einen Cut machen hier, weil wir müssen wirklich wieder zurückkommen zu unseren Fragen. Die Themen, die du gerade angesprochen hast, die haben wir alle auf der Liste. Ich habe sie auf jeden Fall auf der Liste und das werden wir auch vorbereiten. Was ich noch kurz ergänzen möchte, damit es nicht so aussieht, dass wir hier wirklich immer nur die guten Meinungen hier von uns geben, die uns sehr freuen. Du hast es eben angesprochen, wir hatten die Diskussion um das Klima und da kamen mal Themen oder Rückmeldungen. Würde gerne eine mal vorlesen. Oh je, so eine Diskussion hätte ich bei euch nicht erwartet. Da schüttelt es mich. Aber da nur als Rückmeldung, was Jens gerade schon gesagt hat, was du gesagt hast, wir können nicht auf allen Themen Expertise haben. Wir können nicht Experten sein für alles. Wir versuchen
Ja,
breite.
aber Axel, einen Satz dazu von mir. Das war ja keine Diskussion, sondern wir haben Fragen gestellt und wir haben Antworten bekommen von einem Experten, der sich beruflich jeden Tag damit beschäftigt, ja, und der uns eben diese Meinung vertreten hat. Jetzt mag es Leute geben, die eine komplett andere Meinung vertreten, weil das ist üblicherweise ja in der Wissenschaft so, dass es da immer verschiedene Pole gibt. Ja,
Klar.
und diesen Experten müssen wir natürlich noch suchen, damit wir praktisch das gegenüberstellen, was ich gerade auch erwähnt habe, was sauberer Journalismus ist.
Wir werden einen Experten suchen. Wir werden bestimmt einen finden, der auch gerne mit uns hier in dem Podcast spricht und da seine Meinung von sich gibt. Und dann kann jeder sich auch wieder seine Meinung bilden.
Und Axel, es ging ja auch gar nicht um Klima an sich, sondern es ging ja um die Folgen des Klimas. Also was hat das für Auswirkungen auf unsere Ernährung, ja, auf unsere Feldfrüchte und auch das Thema Umweltschutz? Ja, das hat Peter auch nur so am Rande erwähnt. Das wäre auch nochmal cool, wenn wir da nochmal ein bisschen tiefer reingehen würden. Zum Beispiel diese ganze PFAS-Problematik. Ja, diese Ewigkeitschemikalien, die teilweise in unseren Böden sind und wir nicht wissen, wie wir das Zeug da wieder rausbekommen. Spannende Themen, also uns gehen die Themen nicht aus. Du hast es gerade erwähnt, haben jetzt 113 Folgen gemacht. Wir werden wahrscheinlich noch 150 Folgen machen müssen. Und da die Liste wird eigentlich immer länger.
Die Liste wird immer länger und die Themen gehen uns nicht aus. Vielen Dank an euch auf jeden Fall, sowohl für die positiven als auch für die kritischen Kommentare. Wir halten das natürlich aus und wir nehmen das natürlich auch ernst. Und wie gesagt, suchen Experten und schauen, dass wir halt weiterhin ein großes Spektrum euch da draußen an Themen anbieten können. Gut, jetzt aber von dem bisschen Vorgeplänkel mal konkret zu ein paar Fragen, die wir hier auch bekommen haben, damit ihr da draußen auch eure Antworten bekommt. Und ich fange mal ganz vorne an. Jens, da hat uns jemand geschrieben, der hat noch mal die Folge 6 gehört. Das Thema war damals das Geheimnis des Atmungsferments. Und da hast du wohl, er hat die Folge mit großem Interesse gehört, sagt er, und auch die Episode verfolgt. Und da sprichst du wohl darüber, dass es bei der Einnahme von Oxidantien auf den Zeitpunkt ankommt, wann man die einnimmt. Und er sagt, er hat noch nicht ganz verstanden, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und fragt, ob das noch in einer anderen Episode aufgenommen wird. Und nehmen wir nicht in einer eigenen Episode nochmal auf, sondern wir werden die Frage hier beantworten. Das heißt, meine Frage direkt konkret an dich: Wann sollte ich Antioxidantien einnehmen? Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Die wird wissenschaftlich aber auch kontrovers diskutiert, muss man klar sagen. Es gibt dazu nicht die Meinung. Es gibt Ansätze. Und zwar vor allen Dingen aus der Sporternährung, weil wir ja im Sport sehr viel Sauerstoff verbrauchen. Und Sauerstoff wird in den Mitochondrien genutzt, um in der Elektronentransportkette am Ende aus dem Auspuff sozusagen ATP herauskommt. Und ATP ist die Energiewährung, die letztendlich unsere Lebensgeister antreiben. Und damit, oder anders gesagt, bei diesen Prozessen entstehen Oxidantien, freie Radikale. Also wenn man viel atmet, und das macht ja nun mal ein Sportler, der entweder auf dem Laufband steht oder der Tennis spielt wie ich, der atmet einfach mehr, der verbraucht mehr Sauerstoff, also entstehen auch mehr freie Radikale. Jetzt haben wir irgendwie im Kopf, freie Radikale sind ganz böse. Und die müssen wir durch Antioxidantien, also durch die entsprechenden Lebensmittel oder durch Vitamine, Vitamin C oder Vitamin E, also starke Antioxidantien, müssen wir die sozusagen immer wieder einfangen, diese freien Radikale, müssen die absorbieren, wie so ein Staubsauger aufsaugen. Aber jetzt kommt praktisch die Kehrseite dieser Geschichte. Wenn wir das immer machen würden, würde es keine Anpassung geben. Du kennst, Axel, noch den Begriff der Adaptation, ja? Eins der ersten Fachbegriffe, die ich damals in der Sportwissenschaft gelernt habe. Adaptation, Anpassung. Anpassung kennen wir alle. Wir fangen wieder mit Sport an und am nächsten Tag tun uns die Knochen weh und die Muskulatur und die Hüfte und der Rücken und der Nacken. Wenn ich das jetzt häufiger mache und ich dann so langsam Intensitäten steigere, Umfänge steigere, dann passt sich mein Körper, mein Skelett, meine Muskelfasern, alles passt sich letztendlich dieser Belastung an. Und da gibt es einen Fachbegriff, den lernt jeder Fitnesstrainer, das ist das Prinzip der Superkompensation. Das heißt, wir werden durch ein Muskeltraining, daran kann man es am besten erklären, durch ein Muskeltraining werden wir nicht stärker, sondern wir werden erstmal schwächer. Weil wir zerstören ja Muskulatur und diese Muskulatur, die dann zerstört wird, wodurch auch ein immunologischer Effekt entsteht, das heißt, das Immunsystem muss jetzt erstmal reparieren, Und in dieser Phase der Reparatur sind wir weniger belastbar. Das weiß auch jeder, der zwei oder dreimal hintereinander etwas macht. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu viel Tennis-Matches hintereinander machst, ja, dann hast du mit dem Muskelkater am dritten oder vierten Tag irgendwann eine Muskelverletzung. Das heißt, dieser Erholungseffekt findet nicht statt. Wir kommen nicht wieder zum Nullpunkt. Und Superkompensation bedeutet, dass wir nicht nur das Gewebe wieder regenerieren und reparieren, sondern dass wir ein bisschen eine Schippe drauflegen und dadurch etwas mehr Muskelmasse, etwas mehr Stabilität, etwas mehr Flexibilität, etwas mehr Knochenmasse aufbauen. Das könnte man jetzt auf alles übertragen. Und diesen Aufbau, diesen langsam stetigen Aufbau des Körpers, des Organismus, der verschiedenen Gewebearten, diesen Aufbau sollten wir möglichst nicht stören. Und dafür sind Oxidantien notwendig. Mit anderen Worten, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt eine knallharte Trainingseinheit durchzuführen und dann sofort, wenn wir zu Hause sind, ich sag mal, 1 Gramm Vitamin C einnehmen. Warum ist das nicht sinnvoll? Weil wir diese, wir nennen die freien Radikale oft in Fachsprache Reactive Oxygen Species. Reaktive Sauerstoffradikale. Und diese ROS sind die Signale für bestimmte Signalmoleküle in unseren Zellen. Ich will mal eins nennen, ich will dir jetzt niemanden abschrecken, aber ein Signalmolekül ist das PGC1-Alpha. Und PGC1-Alpha wird durch freie Radikalbildung gebildet und sorgt dafür, dass wiederum neue Mitochondrien sich bilden können. Ja, das heißt, dieser freie Radikalreiz, dieser ROS-Reiz ist dafür verantwortlich, dass in der Zelle mehr Mitochondrien gebaut werden. Allerdings gibt es hier natürlich auch wieder so einen Tipping Point. Das heißt, wenn wir also ständig zu hohe freie Radikalmengen im Körper haben, die nicht antioxidativ abgeleitet, abgebaut werden, dann entsteht irgendwann ein totales Missverhältnis. Das sehen wir zum Beispiel bei Rauchern. Wenn ich also jeden Tag 20 Zigaretten rauche, dann bekomme ich so viel freie Radikalbildung, dass man das irgendwann zum Beispiel an der Haut sieht. Hautalterung etc. So, deshalb ist es nicht schlau, sofort nach einer Belastung, sofort mit Antioxidation zu arbeiten. Und wir wissen es noch nicht so ganz genau, wie es im Sport. Das hängt beim Sport natürlich auch von der Belastung ab. Habe ich jetzt eine aerobe Belastung? Eine moderate, eine submaximale oder habe ich jetzt eine häufig maximale in Form von Intervallprinzipien? Ja, beim Spielsport hat man das. Da bewegt man sich mal schnell, mal auch wieder langsam, dann hat man wieder eine Pause etc. Und diese Signale werden gebraucht, damit eben der Körper sich stärker anpasst und diese Anpassung wollen wir nicht sabotieren. Und was wir aktuell sagen können, ist, dass wir haben ja zwei Gruppen von Antioxidantien. Die eine Gruppe, das sind die Vitamine, die wir kennen. Vitamin C zum Beispiel, ein starkes Antioxidans. Glutathion ist ein starkes Antioxidans. Vitamin E ist ein starkes Antioxidans. Aber auf der anderen Seite haben wir auch antioxidativ wirkende Polyphenole. Darüber haben wir mal eine eigene Episode gemacht. Wer sich da tief vertiefen will, der sollte unbedingt unsere, ich glaube, wir haben sogar 3 Episoden dazu gemacht, ne? Zu Polyphenolen, sekundäre Pflanzenstoffe. Und bei diesen sekundären Pflanzenstoffen, da scheint es so zu sein, wie zum Beispiel Kurkumin, dass da genau dieser Prozess nicht stattfindet. Das heißt, es sabotiert eben nicht diese Anpassung und sorgt dafür, dass weniger zum Beispiel Muskelschäden entstehen und sich nach exzentrischen Belastungen Muskulatur schneller und besser und stärker regenerieren kann. So, das ist das, was wir so aktuell sagen können, sodass eben zum Beispiel Kirschen, zum Beispiel die Montmorency-Kirsche, die hat einen sehr hohen antioxidativen Effekt, oder Beerenfrüchte. Ich hatte jetzt gerade einen Instagram-Post zum Thema Erdbeeren. Erdbeeren sind extrem hoch belastet. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Aber würden wir ja freigewachsene Beeren essen, Brombeeren oder ich habe gestern zum Beispiel im Nachbargarten schöne Weintrauben gesehen, die da ganz ursprünglich gewachsen sind. Ja, fantastisch. Und wenn man diese Beeren essen würde, dann hat das Einfluss auf bestimmte Entzündungsmediatoren. Und es hat zum Beispiel Einfluss auf den Grad des Muskelkaters. Das ist in der Sporternährung untersucht, das nennt man DOMS. Das ist Muscle Soreness, also Muskelschmerzen, die du, Axel, auch kennst, wenn du in Berlin durch die Ziellinie gelaufen bist und am nächsten Tag dich nicht so richtig gut gefühlt hast. Und deswegen brauchen wir immer wieder dieses Wechselspiel zwischen Belastung und Regeneration. Was wir nicht brauchen, ist ständige Regeneration.
Okay, das wollen wir auf gar keinen Fall. Das haben wir auch schon ganz oft thematisiert. Also nichts zu tun ist nicht das Mittel der Wahl. Jens, danke für die Beantwortung der Frage da draußen. Ich glaube, UW war die Abkürzung, der uns das geschrieben hat. Ich hoffe, wir haben deine Frage ausreichend beantwortet. Gehen wir einfach weiter, Jens. Es gibt eine Diskussion, die wir hatten zu Cholesterin und da hatten wir den Dr. Schmiedel als Experten eingeladen. Und jetzt schreibt uns der Achim, er hat eine Diskussion auf Instagram mit einem Stoffwechseldoc, auf Instagram heißt er der Stoffwechseldoc, geführt. Und dieser Stoffwechseldoc und noch ein anderer Diskussionsteilnehmer werfen uns vor, dass auch der Dr. Schmiedel veraltete Studien nutzt und hat gegen diese Darlegung, die wir damals zu Cholesterin getroffen hatten, widersprochen. Und jetzt fragt der Achim, was mache ich nun? Ich würde gerne dagegen argumentieren, weil es unter anderem auch sehr arrogant formuliert wurde von diesem Stoffwechseldoc. Was können wir dazu sagen, Jens? Oder was sagst du
Ja, ich bin
dazu?
über diesen sogenannten Stoffwechseldoc auch mal gestolpert und ich habe mir den auch mal genauer angeguckt. Das liegt jetzt auch schon ein bisschen zurück, ein paar Monate, glaube ich. Und mir ist es auch aufgefallen, dass der sehr arrogant argumentiert. Und arrogant argumentiert auf der einen Seite, aber nicht seine Thesen nachprüfbar macht. Das heißt, ich hätte gerne irgendwo gesehen, okay, worauf basiert das Ganze, seine Aussagen, worauf basieren die? Und jetzt komme ich zu Dr. Schmiedel. Dr. Schmiedel publiziert permanent. Er hält ständig Vorträge. Ja, er ist in ganz vielen, bei ganz vielen zum Beispiel Supplementeherstellern ein gern gesehener Gast, weil er sehr viele schöne Vorträge macht zu verschiedensten Themen, auch Cholesterin. Und ihm vorzuwerfen, dass er alte Studien nutzt, das ist wirklich hanebüchen. Weil er hat auch einen YouTube-Kanal, wo er immer wieder die neuesten Sachen auch präsentiert zu bestimmten Themen. Und also das ist nicht arrogant, das ist falsch. Ja, ich kenne Volker Schmiedel jetzt relativ gut und der hat diverse Bücher geschrieben. Neben seiner Arbeit, du musst dir vorstellen, der hat 30 Jahre, über 35 Jahre in Praxen gearbeitet, als Arzt, als Tumorarzt eine ganze Zeit, später dann in der Schweiz als naturheilkundlich orientierter Arzt. Und hat nebenbei Bücher geschrieben, hat nebenbei Vorträge gehalten, ist auf vielen, vielen Kongressen unterwegs. Und ihm jetzt vorzuwerfen, dass er veraltete Studien nutzt, das ist wirklich unterirdisch. Weil es einfach auch sachlich, fachlich falsch ist. Man kann vielleicht dem Volker irgendwas, mir fällt gerade nichts ein, aber vielleicht kann man ihm irgendwas vorwerfen. Aber mit Sicherheit nicht, dass er alte Studien verwendet.
Zumal, wie du auch gerade gesagt hast, als Ergänzung, wenn dieser Stoffwechseldoc seine Aussagen nicht nachprüfbar macht, der Volker macht seine Aussagen und seine Vorträge ja immer nachprüfbar. Also
Absolut.
er hat immer Literaturangaben, jeder kann sich die Studien durchlesen und wenn man mal auf seine Webseite guckt, da stehen aktuelle Studien drauf. Ich habe letztes Mal nachgeguckt, da sind aktuelle Themen drauf von 2025, 2024.
Ja.
Also das sind keine veralteten Sachen, wenn die 2025 veröffentlicht werden, ne?
Vielleicht
Also.
aber, Axel, ja einen allgemeinen Satz dazu, weil natürlich, wir haben viele Zuhörer, die sind jetzt nicht vom Fach, die wissen nicht, wie man eine Studie konzipiert, wie man publiziert, wie man eine Studie liest, wie man sie querliest, wann ist eine Studie verseucht durch irgendwelche Interessen und so weiter. Das könnte jetzt meine Mutter auch nicht beurteilen, ne? Dafür sind wir ausgebildet, aber eben nicht jeder Zuhörer. Und da muss man natürlich allgemein auch sagen, dass man hier leicht in so eine Überzeugungsfalle geraten kann. Das heißt, wir haben da draußen bei Instagram Leute, die sind sehr, sehr überzeugend und sich dann auch teilweise auf Kosten von anderen profilierend, ja, indem andere sozusagen, ohne dass wirklich fachliche Argumente kommen, und das wäre jetzt mein Punkt. Wenn ihr auf solche Leute trefft, die kontroverse Meinungen haben, das kann man auch gerne haben, nur man muss es irgendwie auch in gewisser Weise nachprüfbar machen. Und wenn ihr keine Nachprüfbarkeit mehr erkennen könnt, in den Shownotes oder indem ihr mal auf die Webseite geht, querlest, was hat der denn eigentlich so publiziert? Was hat der eigentlich zur Wissenschaft oder zur Thematik eigentlich selber beigetragen? Ja, das wäre so mein Hauptkritikpunkt. Denn ich sag's jetzt mal aus meiner Warte, ich meckere ja auch sehr viel, aber ich kann mir das Meckern in gewisser Weise leisten, weil ich ja auch viel beitrage. Ja, viel zur Diskussion in der Wissenschaft, in der Gesundheit, im Gesundheitsbereich, im Ernährungsbereich, viel inhaltlich beitrage zur Diskussion. Und dann kann ich mir es auch leisten, zu sagen, ich kritisiere dieses, jenes oder vielleicht auch sogar mal einen Kollegen, der möglicherweise hier auf dem Holzfuß ist oder der auf dem falschen Pfad wandert. Weil ich eben inhaltlich dort mit beschäftigt bin. Aber sich einfach nur über etwas hinwegzusetzen, ohne jetzt wirklich ernsthafte Gegenargumente zu liefern, das ist nicht redlich.
Okay, vielen Dank, Jens, an der Stelle. Achim, ich hoffe, wir haben deine Frage ausreichend auch hier beantwortet. Vor allen Dingen hier nochmal der Appell: Bleibt kritisch, hinterfragt Sachen, schaut nicht nur euch immer eine Meinung an, sondern schaut auch mal, was rechts und links, was es so danebenbei noch gibt. Lass uns noch ganz kurz beim Cholesterin bleiben. Die Heike hat nämlich noch eine Frage. Sie hatte mit einer Oberärztin von einer Herzklinik gesprochen und die hatte ihr gesagt, dass roter Reis dieselben Nebenwirkungen wie Statine hat. Und der Volker Schmiedl ist ja auch auf den roten Reis eingegangen als Alternative zu Statinen. Von daher, was ist dazu zu sagen, Jens?
Ja, die Ärztin liegt nicht so ganz falsch, denn rein chemisch betrachtet ist der Inhaltsstoff in rotem Reis Monacolin K identisch mit zum Beispiel Lovastatin, hat also den gleichen Wirkmechanismus und damit natürlich auch die gleichen Nebenwirkungsspektren. Einziger Unterschied ist, dass man natürlich bei einem Medikament das genau dosieren kann und beim roten Reis weiß man das immer nie so ganz genau. Das heißt, es kann relativ wenig enthalten sein. Dann hat es letztendlich auch keine Nebenwirkungen und dann wahrscheinlich auch eher geringe Wirkungen. Oder es kann eben sehr viel enthalten sein. Das hängt dann von der Reissorte ab. Und die Firma Merck, dieser Pharma-Gigant Merck, hat das ja in den 70er Jahren schon gewusst. Und die haben ja dann ein Fermentierungsverfahren entwickelt, um aus diesem Inhaltsstoff letztendlich ein pharmazeutisches Produkt zu machen. Man nennt das auch ein Lactonderivat, also sowohl Monacolin als auch Lovastatin sind beides Lactonderivate, die hydrolysiert werden aus Hydroxysäure, muss man jetzt nicht weiter thematisieren. Ich bin auch kein Chemiker, um das alles im Detail zu erklären. Aber von daher könnten ähnliche Nebenwirkungen auftreten. Das hängt vom Reis eben ab, zum Beispiel wie Myopathien, also Muskelschmerzen. Leberenzyme, die hochgehen können, Verdauungsbeschwerden oder eben auch Wechselwirkungen über ein bestimmtes Enzym, worüber auch sehr viele andere Medikamente entgiftet werden. Ja, da gibt es ein Enzym, das ist der CYP3A4. Und das CYP3A4 ist für roundabout 50% aller Medikamente verantwortlich. So, und wenn dieses praktisch zuläuft, ja, wie so ein Flaschenhals, weil darüber sehr, sehr viel entgiftet werden muss. Und das ist eben das Problem bei dieser ganzen Polypharmazie. Also wenn man viele Medikamente am Tag nehmen muss, dann kann das eben genau an dieser Stelle ein Problem sein. Und wenn man jetzt zusätzlich noch sehr viel roten Reis isst, dann ist das eine Frage von Menge an Wirkstoff. Von daher hat die Ärztin aus meiner Perspektive, vielleicht würde Volker Schmiedl jetzt was anderes sagen, aber aus meiner Perspektive nicht ganz unrecht.
Dankeschön dafür. Heike, damit haben wir auch deine Frage beantwortet. Vielen Dank auch. kommen jetzt noch zu zwei, drei anderen Themen, die Marion schreibt uns in einem Kommentar. Danke, dass ihr so professionell aufklärt. Nun habe ich wieder neue Impulse bekommen. Und dann schreibt sie noch einen Podcast über die Wichtigkeit des Meeres und seiner Schätze. Für uns fände ich toll. Und Marion, wir haben das auf die Liste genommen.
Axel, ich kenne mich da relativ gut aus und ich kenne auch eine Expertin dazu, die werden wir da mal einladen. Ich weiß genau, wo ich da den
Machen
Kontakt
wir.
aufnehmen muss, weil das Meer liefert ja sehr viele Nährstoffe. Und wenn man sich die Frage stellt, warum sind viele essentielle Nährstoffe, denken wir an Omega-3, denken wir an Jod, denken wir an Selen, vieles kommt aus dem Meer, die uns heute fehlen. Warum kommen die aus dem Meer? Boah, das ist eine spannende Frage. Die können wir dann mit der Expertin uns genauer anschauen. Wenn man das verstehen will, muss man die Evolutionsbiologie gehen. Dann muss man sich die ganzen Evolutionsstufen genauer anschauen. Ja, wie hat sich Leben entwickelt? Wir sind aus dem Meer. Irgendwann sind Amphibien gekommen. Diese Amphibien sind dann aufs Land und haben dann im Prinzip nach den gleichen Nährstoffen gesucht. Und diese Nährstoffe sind zum Teil in den Landmassen gar nicht zu finden. Ja, oder nur sehr schlecht zu finden. Deswegen haben wir heute eben auch eine ziemlich ubiquitäre Situation, was zum Beispiel dem Omega-3, Selen oder Jod anbelangt. Und da sollten wir dann eben mit der Experte nochmal tiefer reingehen. Zum Thema Wasser können wir allerdings heute natürlich auch noch sagen, dass wir heute ein großes Problem mit Plastik im Wasser haben. Auch das wäre nochmal ein Thema für sich. Ich habe mal nachgelesen, 82 bis 358 Billionen Plastikteilchen an der Wasseroberfläche. Jährlich 1,5 Millionen Tonnen, die wir in die Ozeane einleiten. Das ist wirklich dramatisch und wir wissen ja noch gar nicht, wie dieser Plastik überhaupt langfristig, nachhaltig, bauen wir den vielleicht ab. Wir haben das ja zum Beispiel bei den Ölkatastrophen gesehen, als so diese Ölteppiche sich verteilt haben, dass es Bakterien gibt, die wir vorher gar nicht kannten, die in der Lage sind, dieses Öl abzubauen. So, vielleicht gibt es also Bakterien da draußen in den Ozeanen, die auch in der Lage sind, diese Plastikteilchen abzubauen. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass wir diese Plastikteilchen in den Organen von Fischen, von Meeresfrüchten, von Polarbären und so weiter finden können.
Und nicht nur da, sondern es geht ja so weit, dass es auch schon im menschlichen Blut nachgewiesen wurde, wenn wir halt solche Sachen konsumieren halt. Gut, haben wir die Frage auch beantwortet und nehmen das natürlich auf die Liste. Demnächst kommt ein Podcast dazu. Dann kommt noch eine Bitte für ein neues Thema und danke für eure tollen Folgen. Könnt ihr demnächst vielleicht auch mal eine Folge zu FMD, Fasten Mimicking Diet von Walter Longo machen? Walter Longo hatten wir schon mal angesprochen, hatten wir auch schon mal als Thema, aber als Extra-Thema können wir das, denke ich mal, auch auf unsere Liste nehmen, werden uns damit nochmal auseinandersetzen und dazu auch eine Folge machen.
Ja.
Gut.
Soll ich ein bisschen was dazu sagen zu der Fasting Mimicking Diet?
Kannst du gerne noch mal zwei, drei Sätze zu sagen? Wir haben aber noch einige Fragen, also nicht zu lang.
Also der Walter Longo ist ja ein sehr geschätzter Wissenschaftler, ja, der viel zum Thema Autophagie und so weiter geforscht hat. Und er hat dann nach jahrelanger Forschung hat er so eine FMD-Diet entwickelt. Da gibt es auch ein Buch dazu. Das gibt es meines Wissens nur auf Englisch, ist nicht in Deutsch übersetzt worden. Und diese Diet, die sozusagen das Fasten mimikrieren soll, also das Fasten simulieren soll, die besteht daraus, dass man am ersten Tag nur noch 1100 Kilokalorien konsumiert, an Tag 2 bis 5 700 bis 800 Kilokalorien. Diese Kilokalorien sich aufteilen in etwa 50% Fett, 40% Kohlenhydrate und nur 9 bis 10% Proteine. Damit versucht er im Rahmen dieser 5 Tage die Proteine runterzuschrauben und auch die Kohlenhydrate runterzuschrauben, den Fettanteil zu erhöhen. Ich würde das sogar noch deutlich mehr betreiben, nämlich deutlich mehr Fett noch zu integrieren, deutlich weniger Kohlenhydrate. Und was sind die Ziele dabei bei dieser Fasting-Mimicking-Diet? Sie dauert, wie gesagt, 5 Tage und man soll das dann so alle 1 bis 6 Monate mal durchführen. Zwischendurch sich dann immer hauptsächlich pflanzlich ernähren, auch ein großes Thema, wo wir einen eigenen Podcast zu so machen können. Da bin ich gerade auch sehr stark in der Recherche, weil es gibt ja viele große Studien, die gezeigt haben, dass eine pflanzenbasierte Ernährung durchaus Vorteile hat, wenn es zum Beispiel um Tumorerkrankungen und so weiter geht. Und so zahlen eben Kohlenhydrate und auch anabole Proteine darauf ein, dass das Gegenteil von dem entsteht, was Walter Longo beforscht hat, nämlich zum Beispiel, dass diese Autophagie initiiert wird. Autophagie hatten wir auch schon häufiger thematisiert, praktisch die Putzkolonne einer Zelle, dass da mal wieder aufgeräumt wird, alte Zellorganellen abgebaut werden. Ein weiteres Ziel, Stammzellaktivierung, dass wieder neue, junge, frische Zellen wieder aufgebaut werden. Und das dritte Ziel dabei ist die sogenannte metabolische Flexibilität. Die will ich auch in einem eigenen Podcast nochmal erklären, weil ich habe mal einen größeren Artikel dazu geschrieben. Im Rahmen meiner Doktorarbeit damals einen sehr langen und ja, aus meinem eigenen Kopf stammenden Artikel, der diese metabolische Flexibilität versucht hat zu erklären. Da gehen wir dann nochmal näher drauf ein. Und im Prinzip geht es hier unterm Strich um die Simulation von Fasten. Was dann wiederum einzahlt, zum Beispiel auf Themen, die hatten wir auch schon mal besprochen, wie zum Beispiel die Insulinwirkung. Wir wissen ja, umso mehr Insulin wir ausschütten, umso mehr Wachstumsreize bekommen wir auch und umso größer ist natürlich auch die Gefahr, dass Gewebe übermäßig wächst. Und dann sind wir natürlich beim Thema der Tumorerkrankungen, beim Thema der Krebsentwicklung, einer Entartung im Körper und die wollen wir natürlich nicht permanent stimulieren. Deswegen ist dieses Wechselspiel zwischen Völlerei und Fasten, auch das ist in der Wissenschaft ganz gut beschrieben, ein ganz gutes Tool, um Langlebigkeit zu fördern, Autophagie zu fördern, all die ganzen Themen, die ich jetzt gerade erwähnt habe.
Gut, vielen Dank dafür. Ich denke, das reicht auch. Wir werden das auf jeden Fall auf unsere Liste nehmen und dann einen Podcast daraus machen. Haben jetzt noch ein, zwei Fragen, Jens. Und zwar einmal gibt es von der Julia eine Anmerkung. Einmal danke für eure umfangreiche Aufarbeitung eines komplexen Themas. Da geht es um die Aminosäuren und Proteine. Und sie hat ihre Ernährung an ihren Stoffwechseltypen angepasst und sagt, mein Körper verdaut und verstoffwechselt genau das, was er tut und auch verträgt, um ihn optimal mit Energie zu versorgen, Wohlbefinden inklusive. Stoffwechseltyp fragt sich vielleicht der ein oder andere, deshalb haben wir das auf die Liste genommen hier. Was ist das? Was mache ich damit, wenn ich meine Ernährung an meinen Stoffwechseltypen anpasse? Vielleicht kannst du da zwei, drei Worte zu verlieren oder auch ein paar mehr.
Ja, ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt, weil ich da sowas immer kritisch prüfe. Da geht es ja auch um so ein System, ein Ernährungssystem, was auf Stoffwechseltypen basiert. Und man muss sich dann natürlich immer fragen, ist das jetzt irgendwie wissenschaftlich evaluiert? Ist das validiert? Da kann ich jedem Hörer jetzt sagen, dass also diese Metabolic Types, die da definiert werden, das ist natürlich sehr hübsch. Und da fallen dann sicherlich auch die eine oder andere Gruppe dann rein, wo es eben vielleicht besser läuft, wenn man etwas weniger oder mehr von diesem oder jenem konsumiert. Aber letztendlich unterm Strich muss man sagen, ist das Pseudowissenschaft. Und selbst wenn man eine Studie initiiert, und ich habe mir die Studie mal angeguckt, die die da initiieren, das ist keine wirklich placebo-kontrollierte Studie, keine randomisierte Studie, sondern das ist eine Anwendungsbeobachtung, die also wissenschaftlich auf dem untersten Niveau rangiert. Und das heißt nicht, dass das unbedingt schlecht sein muss, aber methodisch sind diese Studien häufig so schlecht, dass sie überhaupt keine Aussagekraft haben. Und zur Methodik dieser Studie, die da zitiert wurde, wo ja auch Grafiken auf der Webseite dargestellt sind, zur Methodik findet man nichts. So, und wenn man nichts zur Methodik findet und man die Methodik gar nicht nachvollziehen kann, dann ist diese Studie eigentlich wertlos. Dann ist das, naja, überspitzt formuliert, mehr Marketing, als dass man es ernst nehmen kann. Und ist natürlich immer ganz gut, wenn es auch von einem Doktorpunkt entwickelt wurde. Dann muss man natürlich gucken, okay, was ist das für ein Doktor? Das machen ja auch viele nicht. In diesem Fall hat das dann ein Doktor Jure entwickelt, also eine Frau, die aus der Rechtswissenschaft kommt, die also jetzt gar nicht wirklich aus der Ökotrophologie oder aus der Ernährungswissenschaft oder aus anderen gesundheitswissenschaftlichen Fachbereichen kommt und da promoviert hat. Das muss jetzt auch nicht unbedingt schlecht sein. Das soll jetzt keine Diskreditierung sein. Nur wenn ich das kritisch prüfe, was ja unsere Zuhörer oder auch meine Kunden, die ich in der Beratung habe, natürlich nicht machen und auch zum Teil auch nicht beurteilen können, sondern die sehen das eben sehr plakativ und können das, weil eben das Fachwissen fehlt, auch nicht entsprechend hinterfragen. So, von daher geht das so ein bisschen in diese gleiche Richtung, die wir vorhin auch hatten. Ja, wenn das Ganze schlecht nachprüfbar ist, dann, naja, dann ist das erstmal keine wirklich, hat das wirklich keine wirkliche Aussagekraft. Ja? Und es gab ja auch diese Blutgruppendiät, wo war auch eine Zeit lang mal sehr, sehr en vogue. Auch da gibt es keine wirklichen wissenschaftlichen Grundlagen dafür. Und von daher ist das meistens dann ein Konzept, was von irgendjemandem erfunden wurde, der das vielleicht auch in seiner klinischen Praxis so gesehen hat. Es waren viele Ärzte, die das dann initiiert haben und haben dann irgendwann 50, 100, 150 Probanden gehabt und haben dann gesehen, aha, okay, für diese Gruppe passt dieses Ernährungskonzept besser, für die andere Gruppe. Und viele haben das nicht publiziert. Und dann ist das nicht nachprüfbar. Das heißt aber nicht, dass das schlecht sein muss. Ja, das will ich hier an der Stelle sagen. Es ist eben nur nicht validiert und ich kann damit eigentlich, ehrlich gesagt, nur begrenzt was anfangen, weil es viel Marketingaussage ist, aber wenig Evidenz.
Okay, danke dafür. Das lassen wir dann auch so stehen. Julia, so viel zu deiner Frage. Vielen Dank dafür. Und Jens, jetzt haben wir noch einen Punkt. Und zwar die Anna fragt, dass sie seit 2 Monaten täglich Edifontana-Lichtschutzfaktor 100 auf Empfehlung eines Dermatologen nutzt. Und sie hat keine Infos dazu gefunden, ob es ein chemisches oder mineralisches Produkt ist. Und sie fragt, ob wir Informationen dazu haben.
Natürlich.
Ja, weil wir es recherchieren.
Sonst
Weil
würden wir
wir,
keinen Podcast machen, wenn wir dazu
genau,
keine Meinung hätten.
weil wir natürlich mal nachgucken, was macht dieser Lichtschutzfaktor, was macht diese Sonnencreme. Auf geht's.
Ja, erstmal kann man sagen, dass es ein mineralischer UV-Filter ist. Der hat einen speziellen Inhaltsstoff, der heißt Tinosorb. Und Tinosorb ist ein exzellenter UV-Schutz. Allerdings auch ein Allergen, denn das Ganze heißt am Ende Titandioxid. Und Titandioxid wird auch zum Beispiel als Überzug für Pillen, für Tabletten und so weiter genutzt. Man geht einfach davon aus, dass Titandioxid unschädlich, also biokompatibel ist. Und das ist nicht ganz richtig. Denn es gibt Menschen, die darauf allergisch reagieren können. So bedeutet jetzt für die Haut ist ja auch ein Immunorgan und hat viele Immunzellen. Wenn also die Haut schlecht darauf reagiert, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass man auf solche Inhaltsstoffe allergisch reagiert. Die Sonnenschutzcremes haben natürlich auch noch Konservierungsstoffe, sie haben Feuchthaltemittel, sie haben Säureregulatoren, damit es eben auch dann mindestens eine Saison mal hält. Von daher, ich würde Sonnencremes nicht über 2 Jahre nutzen, sondern lieber wegtun und sich dann eine neue Creme kaufen. Wenn man sich allerdings dann die LSF anguckt, also die Lichtschutzfaktor 30, 50 oder 100, um das vielleicht ja auch nochmal klar zu sagen, LS30, also LSF 30, hat schon eine Blockadewirkung auf UV-Licht von 96% und LSF 100 hat nur noch eine kleine Zusatznutzenwirkung. Da sind wir dann bei 99%. Allerdings, wenn man jetzt den Hinweis bekommt, sich ständig mit Sonnenschutzmittel einzuschmieren, haben wir wiederum das Problem der fehlenden Vitamin-D-Produktion. Und da sollten wir auch nochmal klar sagen, LSF 100 sorgt dafür, dass du 100% kein Vitamin D mehr produzierst. Bei LSF 50 sind es 98% und bei LSF 15 sind es 93%. Also die Filterwirkung ist schon ziemlich gut. Die UV-Strahlung, insbesondere die UVB-Strahlung, hat natürlich auch noch einen gesundheitsförderlichen Effekt, nämlich über die Haut, über Cholesterin in der Haut, die Bildung von Vorläufer Vitamin D3, wo wir auch einige Podcast-Episoden schon zugemacht haben. Also das muss man dazu wissen. Das hat vielleicht den Vorteil, wenn man jetzt 8 Stunden irgendwo am Pool liegt, dass es dann eben die auch kanzerogen wirkende Strahlung absorbiert. Aber wenn man ganz ehrlich sind, Axel, das haben wir auch schon häufiger thematisiert, welcher Italiener, welcher Portugiese, welcher Spanier legt sich denn um 12 Uhr mittags in die Sonne? Die liegen alle zu Hause auf dem Sofa im Schatten, kommen nachmittags um 4, 5 Uhr wieder raus, machen ihre Shops auf, wenn die UV-Strahlung deutlich geringer ist. Und wir haben so ein bisschen verlernt, hier mit diesem Thema seriös umzugehen und glauben, dass wenn uns die Industrie hier irgendwas vor die Nase setzt, und 100 ist natürlich viel besser als 30 und 50 ist besser als 30, dann glauben wir durch die Werbung, dass das jetzt einen Zusatznutzen hat oder einen gesundheitlichen Nutzen hat. Und ja, hier tun wir gut daran, letzter Satz von mir, immer sich auch mal wieder die Biologie anzuschauen, die Physiologie anzuschauen und dann auch sein Verhalten entsprechend anzupassen.
Als Ergänzung von mir noch, mit der Natur zu leben und nicht dagegen. Also wie du gerade schon sagtest, wer geht um 12 Uhr in der prallen Mittagssonne nach draußen und lässt sich am Strand grillen?
So ist es.
Gut, so ist es. Dann sind wir für heute durch. Vielen Dank an euch da draußen für eure Fragen. Wir haben uns sehr über eure Kommentare gefreut, auch die kritischen, die nehmen wir natürlich auch ernst. Jens, vielen, vielen Dank wieder für die Vorbereitung, für die Beantwortung der vielen Fragen. Danke an euch da draußen, dass ihr uns wieder zuhört, dass ihr wieder reinhört. Wie immer, bleibt uns gewogen. Ihr dürft uns gerne weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, Verwandte. Freuen uns darüber. Und vor allen Dingen bleibt uns, wie gesagt, gewogen. Und wie immer, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.